Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir zu Gast bei Lila Silvia Isani. Lila, das göttliche Spiel. Und in der Tat, die Reihe der Lilas in der Begegnung mit Satya Sai Baba sind endlos. Davon wird sie uns heute erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Zuerst hätte ich einmal die Frage an dich, Lila, also göttliches Spiel. Wie bist du zu diesem Namen gekommen?
Ich finde die Bedeutung Lila, das göttliche Spiel, sehr schön. Und ich war hier vor vielleicht 10 Jahren und habe gedacht, der Name Sylvia passt irgendwie nicht mehr zu mir. Und dann habe ich im Darshan gesessen und gesagt, ich möchte einen neuen Namen. Und dann kam der Name Lila und auch in seiner ganzen Bedeutung gefällt er mir, weil ich gerne spiele und fand das sehr schön und auch die Idee, dass alles nur ein göttliches Spiel ist. Und dann habe ich gesagt, Baba, wenn du meinst, dass dieser Name zu mir passt, dann gib mir irgendein Zeichen. Und dann bin ich rausgegangen aus dem Darshan und da war eine Frau vor mir und dann ist eine Blüte direkt außerhalb des Tempels und dann sagt sie ganz laut, schau mal, wie schön lila, weil die Farbe lila hatte. Und da habe ich gedacht, okay, das ist meine Bestätigung. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mein Name. Und seitdem habe ich den und der macht mir einfach Freude, weil jedes Mal, wenn ich den Namen höre, kommt eine Freude in mir. Und das hat eine Schwingung. Namen haben Schwingung und auch die Bedeutung. Und wenn viele Leute fragen mich, was bedeutet das? Und dann das zu erklären, das ist das göttliche Spiel und wir spielen einfach ein Spiel. Wir nehmen verschiedene Rollen und das so bewusst zu sehen und das auch erklären zu können, das gefällt mir.
Du hast ja eben erzählt, dass du diesen wunderschönen Namen schon vor 10 oder 15 Jahren gefunden hast. Damals warst du ja schon bei Sai Baba. Wie hast du damals eigentlich von ihm erfahren?
Ja, ich war im Himalaya mit einer Freundin und wir waren bei einem Yogalehrer und dort sind Unruhen ausgebrochen und dann sagte sie, ich gehe zu Sai Baba.
Wann war das?
Das war genau vor 20 Jahren, seinem 65. Geburtstag. Und da habe ich gesagt, Sai Baba interessiert mich nicht, da gehe ich nicht hin und nee. Und dann sind wir zusammen nach Delhi geflogen und ich wollte eigentlich nach Deutschland. Und dann waren wir in einem Hotel und dann sagte sie an der Rezeption, besorg mir ein Ticket für Bangalore. Und wir waren im selben Zimmer, nachts hat es geklopft und da kam die Hausdame und sagt, hier sind die Tickets für Bangalore. Und da waren 2 Tickets und 1 für mich. Und dann hat sie gesagt, das ist jetzt ein Spiel von Baba, du musst mitkommen. Und ich war immer noch, naja, aber ich bin mitgeflogen und so kam ich zum ersten Mal hierher.
Schon mal das erste göttliche Spiel.
Ja, genau. Und das war genau 1-2 Wochen vor seinem 65. Geburtstag. Und dann war ich erstmal natürlich, was mache ich hier überhaupt? Und habe auch eine ganze Zeit gebraucht, um irgendwie zu verstehen, was hier passiert. Und war auch nicht so offen erst. Ich dachte, was ist hier, was machen die hier? Wer ist das? Das ist Gott, das glaube ich nicht. Also ich war erstmal sehr zweifelnd und habe im Chat gewohnt. Aber dann so nach einer Woche, dann passierte sowas in mir. Aber ich bin immer noch nicht so irgendwie sehr überzeugt abgereist. Ich bin immer noch so, weiß nicht, was das ist. Und bin nach Deutschland geflogen. Und während dem Flug habe ich gesagt, Baba, wenn du jetzt wirklich Gott bist, lass eine Sternschnuppe fallen. Und dann fiel eine Sternschnuppe. Und dann habe ich gedacht,
Spiel Nummer 2.
Und dann ging es immer weiter, dass immer solche kleinen Zeichen waren. Und ungefähr nach ein paar Monaten hatte ich dann wieder so einen Zug und bin dann wieder hin.
Du hattest ja bereits unter anderem den Himalaya besucht, hattest Erfahrungen mit der indischen Kultur und Tradition, aber trotzdem blieb immer noch eine Skepsis.
Ja, weil es war, ich war halt, ich habe Yoga-Lehrer gemacht, ich war Yoga-Lehrer und es war so dieses, was zum Greifbar ist, Yoga und ein Guru und Yoga-Lehrer. Aber das mit dem Gott, das war irgendwie, also auch die ganze hinduistische Religion war mir schon nahe. Ja, aber die Tatsache, dass jemand da ist und sagt, er ist Gott und dann hieß es Mann und Frau getrennt, das konnte ich ja auch erstmal nicht verstehen. Ich dachte, wieso trennt man Mann und Frau? Ich war halt in anderen Ashrams, ich war in Pune und war, was alles ganz anders ist. Und das war so erstmal so, nee, das kann ich nicht glauben. Ja, und dann begann eine magische Reise. Und 2 Jahre oder ich weiß gar nicht wie lange später bin ich dann mit einer Freundin wieder her. Dann war ich inzwischen ganz überzeugt, aber sie zweifelnd. Und dann haben wir zusammen ein Interview bekommen. Das war dann mein erstes Interview. Und spätestens dann waren alle Zweifel weg.
Erzähl mal von dem Interview.
Also er hat uns gerufen und ich habe nur geweint. Ich saß auf der Veranda und habe nur geweint. Ich war irgendwie so berührt. Und dann hat er uns reingerufen und dann steht er als erstes vor mir und ich gucke ihn an, Tränen überströmt und dann sagt er, Bliss Drops.
Also Glückstränen.
Genau. Und das fand ich dann total schön. Und dann hat er mich Sachen gefragt, hat mich nach meinem Mann gefragt. Also er hat sofort Sachen gefragt, wo ich dann wusste, nee, der muss mich ja kennen. Wie weiß der all diese Sachen? Und ich wollte Weihnachten auch kommen. Und es war erste Weihnachten, wo ich nicht bei meiner Mutter gewesen wäre. Und dann fragt er mich, how long do you stay? Und dann sage ich, I go traveling and come back on Christmas. Und dachte, oh, jetzt sagt er bestimmt nur Christmas, you have to go to your mother. Aber er hat die Hand mir auf den Kopf gelegt und hat gesagt, good girl.
Also er hatte dich gefragt, wie lange du bleiben wirst. Und du hattest Sorge, dass er dich Weihnachten nach Hause schicken würde zu deiner Mutter.
Ja, und somit wusste ich, es ist richtig. Und dann habe ich ihn noch gebeten, sich um meine Mutter zu kümmern. Und er dann auch sagt, yes, yes, I will do. Und das war sehr schön. Also es war... Ja, sehr besonders.
Und sag mal, die Tatsache, dass da jemand ist, der alles von dir weiß, das hat dich nicht erschreckt?
Nein, es hat mich eigentlich sehr erfreut, weil das war so wirklich so, das war so eine ganz tiefe Entspannung. Es war so ein Gefühl von, endlich sieht mich jemand wirklich. Weil ich habe immer so mein ganzes Leben danach gesucht, dass irgendwie meine Seele gesehen wird oder dass mich jemand wirklich sieht. Und das war eigentlich dieses Gefühl, es ist jemand da, der wirklich alles von mir weiß und der, wo ich sein kann, wie ich bin. Das hat mich sehr berührt.
Aber auch die kleinen schwarzen Flecken sieht er denn ja auch.
Ja, vor allem er hat dann als nächstes gefragt, unsere Gruppe, where is your Hitler? Und wir saßen alle da und haben uns nur angeschaut und er hat wieder gesagt, where is your Hitler? Und dann haben wir danach in der Gruppe tagelang darüber gesprochen, was meinte er damit. Und da war genau das, was er wohl gemeint hat, wo sind diese dunklen Seiten in euch? Und da haben wir dann auch lange so drüber gesprochen und geschaut. Aber ich glaube, mir war es einfach so wichtig, gesehen zu werden in meinem Sein, dass mir, selbst wenn da dunkle Flecke sind, Hauptsache, da ist immer meine Sehnsucht, weshalb ich auch immer nach Indien gereist bin, meine Sehnsucht immer, dass jemand mich sieht, meine Seele sieht, mein Wesen. Ja, das war sehr besonders für mich.
Swami hat Hitler ja auch einmal als Good Boy bezeichnet. Schwer nachzuvollziehen, besonders für uns Deutsche.
Ja, da war ich auch hier bei dieser Rede, das habe ich auch gehört. Ja. Und da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht und habe es für mich halt so erklärt, dass jeder, der auf der Erde ist, das tut, was er zu tun hat. Und wir werden das in gut und schlecht und nur Gott allein weiß, was es wirklich bedeutet. So verstehe ich das. Und ich glaube, also ich persönlich glaube, dass der menschliche Wille nie über den göttlichen Willen sein kann und so, dass alles, was geschieht, im göttlichen Willen ist. Und das hat er, glaube ich, mit diesem Begriff Hitler so in uns, sich damit auseinanderzusetzen, gemeint.
Ich
Ich würde ja gern noch ein weiteres Lila von dir hören. Und zwar, ich schaue da mal rüber zu deinem Altar.
Ja, ich kann noch eine schöne Geschichte erzählen, die auch da drüben stehen, mit diesen zwei kleinen Buddhas zu tun hat. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich war dann mit meinem Mann hier und der kam mit, weil er halt mit mir kommen wollte. Aber der war gleich, weiß ich ja nicht, was hier passiert. Der war Journalist. Und wir waren hier und er fand es auch ganz schön, aber es war so, naja, wie das am Anfang bei vielen ist, viel Zweifel. Und er hat so einen kleinen Buddha gekauft, um ihn Freunden mitzubringen nach Deutschland. Und wir sind zurück nach Deutschland. Und dann fand er den Buddha aber so schön, er hat gesagt, wir schenken den was anderes, den behalte ich. Und hat ihn ziemlich achtlos auf seinen Schreibtisch gestellt. Und nach ein paar Tagen habe ich gedacht, naja, der kleine Buddha, der könnte doch woanders stehen, auf meinem Altar oder so. Und er sagt, mach was du willst, stell ihn dahin. Und dann habe ich ihn genommen und auf meinen Altar gestellt. Und am nächsten Tag kam ich nach Hause und dann steht der kleine Buddha wieder auf seinem Schreibtisch. Und dann gehe ich hin und sage, du hast ihn ja wieder geholt. Dann sagt er, nein, ich habe ihn nicht geholt. Dann sage ich, aber da steht er doch. Und dann renne ich in mein Zimmer und er steht aber auch auf meinem Altar. Und dann war der bei ihm stand, genau der gleiche, aber funkelnagelneu. Und dann ist in ihm was passiert. Ich sagte, das gibt es doch nicht. Ich habe schon gesagt, Baba hat ihn verdoppelt und er war total aufgeregt. Und er hat aber immer zu mir gesagt, jetzt werde du ja nicht hysterisch, aber er war, dachte, das gibt's doch nicht. Wir haben uns den angeschaut und er hat gesagt, verspreche mir, dass du nicht den heimlich dahingestellt hast. Und ich sage, nein, wirklich nicht. Und dann war er einfach doppelt. Und das hat ihn so berührt, dass er darüber einen großen Artikel in einer Frankfurter Zeitung geschrieben hat. Sehr schöner Artikel, wo er wirklich, weil das hat in ihm was gewandelt. Ja, das hat in ihm was geöffnet. Aber die Geschichte ging noch weiter. Er hat dann diesen Buddha immer mit sich herumgetragen und ich den anderen. Und eines Tages kommt er nach Hause und sagt, der Buddha ist weg. Und wir waren sehr betroffen. Und dann sind wir zu einer Freundin, die so eine Art Medium ist. Und die hat gesagt, ich bekomme die Botschaft, deine Liebe wird ihn dich wiederfinden lassen. Und wir sind nach Whitefield gereist und wir hatten inzwischen geheiratet. Sagen wir es mal so legalisiert. Wir hatten mal in Amerika geheiratet und wollten das von Baba segnen lassen. Und hatten zwei Ohmringe und waren in Whitefield und er war in der ersten Reihe und Baba hat die Ringe gesegnet. Und wir gehen raus und der eine Ring war etwas zu groß. Und dann haben wir den Ring zum Kleinermachen weggebracht und am nächsten Tag holen wir die Ringe ab. Und dann steht einer in dem Laden und er schaut uns an und sagt, oh, Marriage Rings? Und wir sagen ja. Und dann sagt er, ich habe heute ein Interview mit Baba gehabt. Und dann kommt dieser Mann, kommt und gibt uns den kleinen Buddha, genau den gleichen Buddha wieder. Und da waren wir natürlich wieder zutiefst berührt. Das war unsere Liebe, Hochzeitsringe und wir bekommen diesen kleinen Buddha wieder. Und seitdem sind sie wieder zusammen. Und sie reisen jetzt mit mir, weil mein Mann ist inzwischen gestorben und seitdem reisen wieder beide Buddhas mit mir rum. Und wir haben dann später zusammen ein Interview bekommen, das war auch sehr schön, wo Baba dann sagte, am Ende des Interviews, also er hat mir während des Interviews seine Robe geschenkt und sagte kurz bevor das Interview zu Ende war zu meinem Mann, I will see you soon again. Und da haben wir natürlich gedacht, vielleicht ein anderes Interview, aber dass er wahrscheinlich schon gesehen hat, dass sein Leben nicht mehr so lange gehen wird, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wahrscheinlich hat er das damit gemeint. Und auch die Robe, was ich dann nachher gehört habe, ist, wenn Baba jemand die Robe gibt, kann das schon sein, dass schwierige Zeiten kommen. Und das war für mich dann auch so. Und die Robe war dann so das Symbol von seiner Präsenz.
Auf den Artikel von deinem Mann möchte ich gerne nachher nochmal zurückkommen. Jetzt erzähl doch erst nochmal von der Robe. Wie kam es dazu?
Bei dem Interview meine Freundin mit ihrem Mann und mein Mann. Und Baba hat mit uns wirklich ganz, ganz schön geplaudert, aber so ganz wie so ein Freund. Wie so ein Freund, immer erzählt und war sehr lustig. Und dann steht er vor mir und sagt, I will give you my robe. Und mein Mann sagt im Nachhinein, er hat verstanden, you are my hope. Und Baba läuft weg und kommt ganz schnell zurück und nimmt die Robe und steht vor mir und legt sie so auf mich und sagt, very happy, very happy. Und das war so schön, das war so ein besonderer Augenblick. Und dann sitzt neben mir meine Freundin und guckt so und dann, weil ich sehr gut kenne, wusste ich, dass sie jetzt denkt, oh Baba, ich hätte auch gerne was. Und dann sagt er, ja, I know. Und geht er zu ihr und die hatte dann einen Ring gemacht. Und der Ring, es war Shirty drauf, glaube ich, ja. Und sie guckt da so drauf und ich habe auch gedacht, naja, ich glaube, sie hätte lieber Baba. Und dann nimmt er den Ring Und da war Baba drauf. Und das war wirklich sehr schön. Und dann sitzt auf der anderen Seite mein Mann und zeigt so auf seine italienische Art, dass er wohl auch einen Ring will. Aber dann hat Baba dann nur hingeguckt und hat ihn so, wie das manchmal mit seinen Studenten macht, so auf der Wange so getätschelt. Und da hat er dann gesagt, I will see you soon. Und dann war dann, naja, den Ring brauchst du vielleicht nicht. Und dann bin ich aus dem Raum ganz stolz gelaufen mit meiner Robe. Und alle guckten dann auch. Und dann kam eine ältere Inderin auf mich zu, guckt mich aber etwas dramatisch an und sagt, oh, not easy times coming. Und ich war so glücklich. Ich dachte, wieso not easy times? Ich dachte, no, if Baba gives hope. Und ich war so, das wollte ich natürlich auch nicht hören. Weil ich war so stolz und war so froh mit meiner Robe. Und als dann die schwierigen Zeiten kamen, muss ich sagen, dass diese Robe für mich sehr wichtig war. Weil es war einfach so ein Symbol. Ich habe sie auch nicht wie viele einfach auf so einem Thron, sondern ich hatte sie wirklich hängen, weil ich wollte sie hängend sehen, weil das war mehr wie, er ist da drin. Und so hing sie dann. Und ja, ich gebe sie jetzt öfter Leuten, wo ich das Gefühl habe, die brauchen sie. Und jetzt habe ich sie bei Freunden gelassen in Frankfurt, die sich einmal die Woche treffen und dann die Robe haben. Und dann gab es halt Zeiten, wo ich ein bisschen sauer auf Baba war, weil das halt alles so passierte, dass mein Mann ging und dann meine Mutter und so. Und dann habe ich die Robe mal weggehängt. Aber dann, als ich dann halt wieder zurückkam und wieder so in diese Liebe eingehüllt war, war wieder alles gut.
Du hattest mir ja mal erzählt, dass Swami dir durch Träume viele Hinweise gibt, aber zum Thema Robe hat er geschwiegen?
Interessanterweise, er war immer in den Träumen, er war immer wieder da und er war immer wieder in dieser Fröhlichkeit da. Ich glaube, er hat mir immer wieder gezeigt, freu dich, weil ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch und da waren natürlich Zeiten, wo ich nicht froh mehr war und ich konnte mir es auch nicht mehr vorstellen. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, nee, also fröhlich werde ich ganz bestimmt nicht mehr. Und er hatte mir das immer wieder gezeigt. Und ja, es ist einfach auch, bin auch dankbar, dass diese Lebensfreude wieder da ist. Ist wieder da. Ist schön.
Tanzen wir, tanzen wir.
Du göttliche Urkraft,
tanzen wir.
Tanzen wir und der Himmel ist hier. Tanzen wir, du geliebte Alma, tanzen wir. Du göttliche Urkraft, tanzen wir. Tanzen wir und der Himmel ist hier. Tanzen wir, du geliebte Alma, tanzen wir.
Ich würde jetzt gern nochmal auf deinen Mann zurückkommen. Er war ja anfänglich sehr irritiert und das hatte ja Auswirkungen, möchte ich mal sagen, auf deinen jetzigen Beruf.
Genau. Also als wir herankamen, hat er gesagt, also hier in so einem Chat, das geht nicht. Er ist eine Nacht da geblieben und dann hat er gesagt, ja, ist ja ganz schön hier, ich würde öfter wiederkommen. Aber so nicht. Und auf ganz magische Weise hat es sich dann auch ergeben, dass wir ein Apartment draußen hatten. Und dann war Baba in Whitefield. Zu der Zeit hieß es so, ihr könnt hier ein Apartment haben, aber Baba muss es segnen. Und hat das dann auch sofort gesegnet. Und damit war für ihn möglich zu kommen und konnte sich öffnen. Wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, haben die Schwierigkeiten, sich zu öffnen. Aber wenn im Außen das zumindest entspannt, dann kann man sich halt besser öffnen. Und das war auch sehr schön. Das hatten wir dann ein paar Jahre. Und in diesem Apartment ist auch oft das Vibhuti erschienen an Bildern. Und dann war auch eine Sache, das war für meinen Mann auch sehr wichtig. Er war Journalist und hatte sich aber dann überworfen mit der Zeitung. Die haben ihn von heute auf morgen vor die Tür gesetzt. Und er kam nach Hause, er war Feuilletonchef in der Zeitung und sitzt da und wusste nicht, was er machen sollte. Und er hatte ein Bild von Baba an der Wand und er guckt auf dieses Bild und dann kommt aus dem Auge, läuft Vibhuti raus. Dieses Bild habe ich immer noch. Das ist immer noch hinter der Scheibe, dieses Vibhuti. Und das war dann wie so ein Zeichen, ja, das ist, soll so passieren, es soll so sein. Und das war auch eine sehr, sehr besondere Erfahrung. Und all das konnte ich halt eine Zeit lang nicht verstehen, warum er so viel so bekommen hat. Und dann endet aber dieses Leben. Und da, das war für mich eine Zeit lang schwierig. Und was ich einfach jetzt verstehen kann, weil ich verstehen kann, dass wir immer nur denken, ein Leben ist gut oder was ich erfolgreich, wenn es lang ist. Aber das muss es ja nicht sein. Was bedeutet schon die Länge? Ein Moment wirklich wahrer göttlicher Liebe gesehen reicht für ein Leben, weil viele Menschen erleben das ihr ganzes Leben nicht. Und so hat es halt einfach gereicht für ihn. Und was dann an Schmerzen so war, ist ja meiner. Aber für ihn hat es einfach gereicht.
Dann lass uns doch jetzt mal in diesen Zeitungsartikel schauen. Er liegt hier vor mir, veröffentlicht am 6. Februar 1993 in der Frankfurter Neuen Presse. Es ist eine ganze große Seite über eure Reise durch Indien und unter anderem auch über euren ersten Aufenthalt in Puttaparthi im Ashram. Da schreibt er, hier kann man für ein paar Rupi pro Tag Unterkunft beziehen, um den Meister hautnah zu erleben. Zwei- oder dreimal am Tag erscheint er auf dem
Vorplatz des Tempels. Er teilt seinen Segen, zaubert mit einer luftigen Handbewegung heilige Asche aus der Luft und wer Glück hat, wird von ihm zu einer Audienz ins Tempelinnere eingeladen. Tausende sind in diesen Novemberwochen bei ihm. Amerikaner, Engländer, Italiener, natürlich Inder und sehr, sehr viele Deutsche. Sai Baba, so versichern alle unisono, ist kein herkömmlicher Guru, auch kein sektiererischer Religionsstifter. Eben ein Avatar. Und einer, der die unglaublichsten Wunder vollbringt. Menschen von unheilbaren Krankheiten erlöst, Wolken verschiebt und die wunderbarsten Gegenstände materialisiert. Unzählige Bücher, auch in Deutschland erhältlich, berichten davon. Aber nun steht er vor uns. Schmal, in dunkles Orange gehüllt und um seinen Kopf lodert ein Strahlenglanz aus dunklem Haar. Gottes Inkarnation? Kleingläubig wollten wir erst einmal Wunder sehen, seine Aufmerksamkeit erringen. Doch weder blickt er uns an, noch zaubert er einen Ring für unseren kleinen Finger. 4 Tage wohnen wir in seinem Ashram und nichts geschieht. Nichts Offensichtliches. Dann, plötzlich, reist er ab, Richtung Bangalore, wo wir gerade hergekommen waren, zu einer seiner Schulen. Wir reisen nicht mit, sondern schauen uns, von keinem möglichen Wunder mehr verfolgt, in aller Ruhe in Puttaparthi um und staunen über das große Krankenhaus, das aussieht wie ein Palast aus Tausend und einer Nacht, über das kubistische Planetarium und das große Museum der Weltreligionen, alles von Sai Baba erbaut. Und wir erfahren von den Dorfbewohnern, dass hierher auch alles kommt, was in Indien Rang und Namen hat. Minister, Kernphysiker, Literaten, Musiker und Schauspieler. Und manche bleiben, wie die zwei Mailänder Herzchirurgen, die seit einem Jahr unentgeltlich in Sai Babas Krankenhaus praktizieren. Trotzdem bleiben wir skeptisch. Vielleicht auch, weil uns Sai Babas Desinteresse beleidigt hat. Wer weiß.
Wer weiß. Aber ein Stück dieser Magie, die hier buchstäblich mit der Luft vermischt ist, bleibt an uns kleben. Sai Baba, so fern für uns Europäer und dann wieder so nah. So, damit will ich es mal belassen. Er beschreibt dann noch die Geschichte, die du eben von dem kleinen Buddha erzählt hast. Und dann schreibt er noch am Schluss:
Eine Materialisierung, gar von Sai Baba. Unsere Freunde lachen uns aus, halten es für einen gut erzählten Schwindel und zeigen uns den Vogel. Doch wir wissen es besser, auch wenn wir es nicht begreifen. Der Buddha hat sich verdoppelt. Und Sai Baba im fernen Indien lacht sich vielleicht gerade ins Fäustchen.
Und darunter steht sein Name, Claudio Isani. Den hattest du bisher noch nicht erwähnt. Du hast nach den Erfahrungen deines Mannes, wie schwer es manchmal fallen kann, sich zu öffnen, dir einen Beruf gewählt, anderen Menschen dabei behilflich zu sein, sich zu öffnen.
Ja, ich glaube wirklich, dass es jetzt mein Auftrag ist, in die Welt zu ziehen und Menschen einfach zu öffnen, wenn man das überhaupt kann, wenn Gott, also Gott kann das nicht, aber ich bin da einfach wie so, ich sehe mich als so ein Werkzeug, werde so hingeschickt und sage, okay, es gibt noch was anderes als das hier.
Kannst du deine Arbeit vielleicht ein bisschen beschreiben?
Ich glaube, dass also meine Aufgabe ist, zu Menschen zu gehen, die erstmal nicht offen sind, weil sie in ihrer Welt irgendwo gefangen sind. Das sind in dem Fall Menschen, die viel wichtig sind, Manager und Menschen, die an wichtigen Positionen sind und die ihr eigenes Leben irgendwie vergessen. Weißt du, wie ich meine? Die machen sehr viel Geld, 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 aber tief innen haben sie ja die gleiche Sehnsucht wie wir, nämlich die Sehnsucht nach Gott, nach sich selbst und sind aber in ihrer Welt ein bisschen gefangen, weil sie kommen oft nicht an diese Plätze wie hier in diese Ashrams, weil sie Hemmschwellen haben, weil sie ihre Komfortzone nicht loslassen wollen. Und da gehen wir zu den Menschen hin, also wir gehen in diese Hotels und bieten erstmal ganz simpel einfach Entspannung an oder Stressmanagement, aber mit dem Gedanken natürlich, die Sinnfragen des Lebens zu stellen, die jeder hat. Wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr der Manager bin, wenn ich nicht mehr die Mutter bin, weil die Kinder aus dem Haus sind? Wer bin ich dann? Und wir gehen in ihre Komfortzone. Das heißt, wenn Menschen sich nicht entspannen können, dann sind sie auch nicht offen. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, sagen wir mal so. Und deshalb haben wir gedacht, wenn sie sich in ihrem Rahmen wohlfühlen, dann können sie sich öffnen. Und wir haben schon ganz tolle Erlebnisse gehabt. Wenn wir ein Seminar mit den Menschen machen, dann sagen wir am Anfang, uns interessiert nicht, ob du der Doktor so und so bist. Du bist einfach als Mensch hier und wir laden dich ein, nimm mal einen neuen Namen für die paar Tage. Sei mal einfach irgendjemand aus der Rolle. Und das ist für viele Menschen sehr entspannend. Wir können einfach mal sich selbst sein.
Also das heißt, dass die Seminarteilnehmer auch untereinander nicht wissen, wer jemand ist?
Ganz genau, ja. Weil was wir Erfahrung haben, wenn man ganz normal mit denen redet, in den ersten Sätzen kommt natürlich immer vor, ich bin, ich leite, ich mache das. Aber das ist ja nur eine kleine Rolle des Lebens. Und für die Menschen ist es oft sehr anstrengend, diese Rolle aufrechtzuerhalten. Und dann haben wir oft erlebt, gerade in der Finanzkrise, dass Menschen, wenn dann plötzlich das Geld ihnen vielleicht genommen wird, da ist eine große Angst da. Oder der Titel genommen. Was ist dann? Wer bin ich dann noch? Und da gibt jetzt eine Öffnung dafür, weil die Welt ist erschüttert. Es ist alles nicht mehr, wie es war.
Und wie sind so Erfahrungen nach einer Woche oder 14 Tage? Wie lange geht so ein Seminar?
Das geht eine Woche. Die ersten Tage ist ein bisschen schwierig. Und dann geht es auf. Dann fangen Menschen an, über ihr Innerstes zu reden. Ich bin dadurch gekommen, als mein Mann, der ist dann an Krebs gestorben. Und als er gestorben ist, kam danach für mich auch so, wo kann ich denn jetzt eigentlich hingehen? Ja, aber ich konnte natürlich, da ich Ashrams und sowas kenne, an solche Plätze gehen. Aber die meisten Menschen können das nicht. Die haben die Wahl, entweder krank zu werden oder sie haben oft nicht die Leute selbst in ihrem Umfeld, mit denen sie wirklich über ihre Emotionen, ihre Trauer sprechen können. Aber dann, wenn sie merken, da ist so ein Feld und selbst wenn ganz fremde Leute sind, plötzlich fangen sie an. Und oft kommen viele Tränen. Aber auch eine große Freude dann auch. Und die Menschen gehen oft viel leichter danach. Da ist, als wäre etwas von ihnen abgenommen, weil es ist oft tief sitzender Schmerz oder Trauer. Und das kann Menschen sehr belasten. Das kommt relativ oft, interessanterweise. So diese Emotionen, weil die spielen eine Rolle. Die müssen nach außen hin immer perfekt sein. Dass man erwartet es von ihnen. Wenn in Deutschland zum Beispiel jemand stirbt, selbst ein Elternteil, das sind 2-3 Tage, die sie freikriegen, wenn überhaupt. Und dann muss man wieder funktionieren. Und die schönen Hotels, die wir auswählen, die bieten im Außen halt auch den Rahmen, dass sie sich massieren lassen können, dass sie schwimmen können, dass sie einfach in so einem Sanctuary, wie in einem Sanctuary sein können.
Sprecht ihr mal über Barber oder wird das völlig ausgeklammert?
Also wir sagen von vornherein erstmal, es gibt keine Religion, nichts, weil wir sind ja, wenn wir in Asien sind, es sind immer viele Religionen, ja. Wir sprechen von uns aus nicht darüber, aber wenn Leute natürlich uns, wenn wir merken, es ist eine Offenheit, dann da, weil die Leute fragen natürlich, wo seid ihr sonst? Und ich habe gerade in Sri Lanka ein Erlebnis gehabt. Ich war bei einer Zeitung und da war auch eine Art Gespräch, also waren ganz viele Leute dabei. Es ging darum, dass man sich öfter trifft in Colombo und auch so einen Kreis kreiert. studiert, das würde ich gerne machen. Und dann fragt mich jemand, was ist deine Religion? Da sage ich, ich habe nicht die Religion, für mich sind alle eins. Und dann sitzt eine Frau, die Herausgeberin der Zeitung, und sagt, ja, ich kenne so ein Zeichen mit den Religionen. Ja, und da sage ich, ja, und dann sagt sie, ja, das ist aber Dharma, und sagt sie, ich gehe nämlich immer nach Indien. Und dann hat sich herausgestellt, sie ist Baba Devoti. Und dann war natürlich eine Riesenöffnung. Und dann haben alle plötzlich gesprochen. Und so passiert es dann, ja. Das ist, das Baba macht das dann auch, ja. Und das ist sehr schön. Ich habe jetzt mit dieser Frau viel Kontakt, ich werde sie jetzt auch wieder treffen, und sie sagt, ja, ich möchte auch gerne, dass wir zusammen was machen. Und sie hat die Möglichkeiten, dass sie jetzt wieder bei dieser Zeitung ist, hm.
Ihr stellt ja denn die Sinnfrage, wer bin ich? Kannst du sagen, wer du bist?
Also ich glaube, ich kann nur sagen, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Weil, also ich meine, diese Frage habe ich mir schon oft gestellt, und mein Kopf findet natürlich tausende von Antworten, weil dann kann ich meine ganzen Rollen aufzählen. Aber wenn ich jetzt antworten müsste, wer ich bin, würde ich einfach nur sagen, ich bin ein göttliches Wesen, das inkarniert ist, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Anders kann ich es nicht erklären, weil dadurch, dass ich den Tod sehr erlebt habe, ich habe sehr viele Menschen in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob man verloren sagt, aber die halt in den, so meine Mutter, mein Vater und meine Stiefmutter, das sind ganz viele Menschen gewesen die letzten Jahre, halt mein Mann und jetzt auch noch zwei Freunde. Und wenn man sehr eng dann den Tod erlebt, den Übergang, dann ist irgendwie dieses menschliche Sein sowas kurz Begrenztes, was man, glaube ich, einfach nur in Freude und Liebe genießen sollte, weil es kann morgen unser letzter Tag sein. Und dadurch, dass ich irgendwie so auch Kontakt spüre mit den Menschen, die jetzt nicht mehr in ihrem Körper sind, kann ich jetzt nicht, wenn ich antworte, wer ich bin, nicht sagen, dass ich die bin, die hier sitzt, weil das ist ja nur ein kleiner Teil.
Wie ist der Kontakt zu denen, die nicht mehr sind?
Sehr schön. Vor allem jetzt hier in den letzten Wochen, wo ich jetzt hier war, hatte ich einen sehr starken Kontakt, also auch gerade zu meinem Mann, der hauptsächlich in den Träumen kommt, und es ist immer sehr, sehr, sehr freudig. Und mir wird immer klar, dass ich eigentlich genau da bin, wo die auch sind. Es trennt mich Zeit. Es ist vielleicht morgen, es ist in 10 Jahren, ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist nicht viel Unterschied. Wir sind irgendwie alle gleich. Ob in Körper, ohne Körper. Und natürlich jetzt hier bei Baba zu sein und auch seine körperliche Veränderung so zu sehen von vor 20 Jahren und jetzt diese ganze Zeit, bewegt auch viel in mir, um diese körperliche Vergänglichkeit zu sehen. Und gerade Baba zeigt ja sehr stark, also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen einen Kardarshan, wo ich kurz die Augen sehen durfte und diese Energie zu sehen, obwohl dieser Körper irgendwie immer weniger wird. Das zeigt es doch eigentlich, dass wir also zumindest ganz bestimmt nicht dieser Körper sind. Und das war die Schule der letzten Jahre auch so, die Verluste, die ich hatte und einfach auch, denn mein Mann hat am Ende seines Lebens gesagt, hätte ich nur nicht so viel gearbeitet, hätte ich nur mehr, wäre ich nur mehr gereist mit dir, hätte ich mehr Sonnenuntergänge gesehen, hätte ich das. Und das machen die meisten Menschen am Ende des Lebens. Keiner sagt, hätte ich nur ein bisschen mehr noch gearbeitet, hätte ich nur ein bisschen mehr Geld verdient, das sagt niemand. Aber wäre ich mehr mit dem Leben gewesen, hätte ich mehr die Natur gesehen, hätte ich mehr das Kleine gesehen, hätte ich wirklich Gott erkannt rechtzeitig. Und das ist so ein bisschen, was ich so als meine Aufgabe sehe, das zu bringen. Und Menschen sagen, halt, stopp, du verdienst so viel Geld, irgendwann brauchst du das ganze Geld, damit du wieder gesund wirst. Weil was nützt das?
Tanzen. Feuer des Erwachens, in deiner Flamme will ich tanzen. Feuer der Erleuchtung, deine Flamme will ich sein. Feuer der Erleuchtung, deine Flamme will ich sein. Feuer des Erwachens, in deiner Flamme
Himmel will ich tanzen. Feuer des Erwachens in deiner Flamme will ich tanzen. Feuer der Erleuchtung, deine Flamme will ich sein. Feuer der Erleuchtung, deine Flamme will ich sein.
Ihr geht also zu den Menschen in ihre Welt, sag ich mal. Und manchmal sind auch dort schon Veränderungen von Denkmustern zu erkennen. Erzähl doch mal.
Ja, wir haben ja zum Beispiel ein Hotel erlebt in Thailand. Es nennt sich Six Senses, was ich auch sehr schön finde, den sechsten Sinn. Und das ist also speziell für Leute, die aus diesen gehobenen Managerpositionen kommen. Und die Menschen kommen dort an. Es ist erstmal wunderschön auf einer Insel. Und dann kommen sie in ihr Zimmer und da liegt ein Yoga-Anzug. Es wird viel Yoga gemacht, viel Entspannung. Und die Menschen werden eingeladen, die ganze Zeit nur diesen Anzug zu tragen. Das heißt, sie sind vollkommen frei von welchem Anzug, was ziehe ich heute Abend an, wie style ich mich, wie drücke ich mich aus, sondern sie können einfach sein, wie sie sind. Sie haben diesen Anzug an, sie gehen zum Dinner, sie gehen zu ihren Behandlungen, egal was sie machen, und sie sind alle, Anführungsstriche, gleich. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für die Menschen unheimlich entspannend ist. Alle Menschen haben das Gleiche an und sind eigentlich gleich. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Vor allem eine tiefe Entspannung. Das habe ich so gemerkt in den Menschen. Sie konnten wirklich mal so sein, wie sie sind. Und wenn sie sich mit jemandem unterhalten haben, dann waren das einfach zwei Menschen, die sich treffen und nicht der Herr Direktor, der Herr so und so, sondern es waren einfach zwei Menschen, die sich treffen. Und das ganze Hotel nennt sich Sanctuary. Nicht mehr Hotel, sondern ein Sanctuary, wo die Menschen hinkommen, um sich zu erholen und aufzuladen. Es gibt Meditationsplätze, es gibt Meditationshöhlen, die ganz im Dunkeln sind, wo die Menschen mal ganz für sich sein können. Also wunderbar, also es passiert da schon einiges, auch wenn das natürlich jetzt für eine Elite ist. Ja? Aber die sind halt die eigentlich unfreier sind als die, die in jeden Ashram gehen können. Sie denken, sie sind frei, aber sie sind es nicht. Aber das ist ein Schritt zumindest in die Freiheit dieser äußeren Dinge, da mal loszulassen von.
Thema Freiheit. Was ist Freiheit für dich? Und ich denke gerade auch daran, dass es ja Menschen gibt, die nicht loslassen, die nicht gehen können, weil sie nicht wirklich gelebt haben.
Freiheit bedeutet für mich, dass du das Leben in jedem Augenblick leben kannst. Freiheit bedeutet für mich nicht, viel Geld zu haben. Ich kenne viele Leute, die viel Geld haben. Und von morgens bis abends in einem Büro zu sitzen und durch die Welt zu chatten, ihre Liebsten zu vergessen, zu schauen, dass eine Blume blüht, dass die Sonne aufgeht, dass der Mond aufgeht und dass da mehr ist als das, was wir greifen können. Und die meisten Menschen, die haben das dann in den letzten Tagen ihres Lebens in tiefstem Bedauern. Und ich glaube, vielleicht, weil du das gerade sagtest, ich glaube, viele Menschen, alte Menschen können deshalb gar nicht sterben, weil die fühlen sich nicht fertig. Die denken, ich habe doch das und das alles nicht gelebt. Als meine Oma gestorben ist, hat sie gesagt, ich habe genug Menschen gesehen. Da war so ein Gefühl wie, oh, ich habe dieses Leben gelebt. Also die meisten Menschen leben ihr Leben ja nicht wirklich und schauen den Glanz Gottes, während sie leben, nicht. Und das ist ja für jeden möglich. Dazu muss man ja auch nicht in einen Ashram gehen. Es ist ja jeden Augenblick möglich. Ja, und das finde ich was ganz Wichtiges.
Du siehst dich als göttliches Werkzeug, aber Barbara geht ja noch weiter und sagt, du bist auch Gott.
Ja, und ich meine, das ist eine, finde ich, eine sehr schwierige Sache, weil ganz tief innen kann ich das spüren, aber ich merke, dass, wenn man sowas sagt, Menschen ja oft so reagieren, die spinnt ja, die ist ja durchgedreht oder was glaubt ihr denn überhaupt, wer sie ist? Und ich glaube, viele Menschen, ist es genau so, dass sie an ihre eigene Göttlichkeit nicht glauben, an ihre eigene Kraft, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Ich habe oft erlebt, wenn ich mal wirklich so in meiner Kraft bin, dass Menschen sich eher abwenden und sagen, die ist ja, spinnt ja. Und für was hält sie sich denn eigentlich? Wie das Nelson Mandela sagt, wir haben wirklich Angst vor unserer Größe, vor unserer eigenen Göttlichkeit. Klein sein, das hilft niemandem. Und ich glaube, da werden wir gerade jetzt sehr gefordert. Ich habe gerade gestern was Wunderschönes von Baba gelesen, wie er gesagt hat, dass die neue Zeit noch viel schöner wird, als wir sie uns vorstellen und dass er uns alle dazu braucht, aber nicht klein, sondern wir in unserer Kraft und Schönheit und Größe sagen können, ja, wir sind alle göttlich. Aber es ist, glaube ich, wirklich ein Prozess, weil ich habe es wirklich erlebt, dass viele Menschen dann, selbst wenn wir alle in unsere persönliche Kraft kommen, es gibt immer Menschen, für die ist es zu viel. Ich glaube, da wirklich zu stehen, das ist eine größere Herausforderung, als sich klein zu machen. Aber sag mal jemanden, ich bin Gott. Und aber hat Jesus schon gesagt, das, was ich kann, könnt ihr und noch viel mehr. Aber wir glauben es nicht wirklich. Ganz wirklich glauben wir es nicht. Jetzt auch in der ganzen Satsang-Bewegung, die ja in Deutschland so stark ist, wo es auch nur darum geht, wer bin ich? Wir haben immer noch gerne jemanden über uns. Wir glauben es nicht wirklich. Und ich glaube, das ist die große Kunst, wirklich zu sehen, ja, doch, wir sind Gott. Deshalb sage ich auch gerne, wir sind eigentlich Götter, die ein bisschen menschliche Erfahrung machen. Und ich glaube, dass wirklich die Zeit sich im Augenblick so verändert, dass es alles sehr schnell mehr sich manifestiert, was wir denken. Und wirklich, wenn wir Anführungsstriche negativ denken, passiert das halt auch. Und ich glaube, wenn es um diese Zeitenwandel geht, wenn wir glauben an die Herrlichkeit und Schönheit, dann erleben wir das. Aber wenn wir glauben, wie es in Filmen gezeigt wird, wenn wir glauben, es ist Zerstörung, sind wir vielleicht an irgendeinem Ort gerade, wo eine Zerstörung passiert? Weil das, glaube ich, sehr viel stärker wird. Ich habe gestern Morgen gedacht, ich würde so gerne mal wieder innen im Tempel sitzen, was man früher so wie gemacht hat. Am Morgen habe ich es gedacht, am Abend habe ich drin gesessen. Auf eine magische Weise, weil die Tage vorher war es unmöglich, weil das ja weiter Weg, bis man ankam. Aber da habe ich gedacht, okay, wenn ich es doch wirklich glaube und wirklich sage, okay, jetzt und die ganze Kraft dazu da ist, dann geht es. Und das fand ich sehr schön.
Thank you.
Welches ist für dich die wichtigste Botschaft von Swami?
Für mich ist es eher die Liebe, weil ich hatte dann, nachdem mein Mann krank wurde und gestorben ist, habe ich ein bisschen das Vertrauen wieder verloren. Weil ich habe dann gedacht, wie kann Gott zulassen, dass das passiert? Und ich habe mich zurückgezogen und dann war ich so einige Jahre nicht hier. Und als ich dann wieder kam, war es so ein Überschwang von Liebe, was mich hier erwartet hat. Es war so wunderbar. Ich war wie so das verlorene Kind, das wieder zurückkam. Und das, diese Liebe, die bedingungslos ist, die egal wie, selbst wenn es Zeiten gab, wo ich geschimpft habe, gesagt, warum. Aber als ich dann wieder kam und wieder wurde, ich habe mich so geliebt gefühlt, so gesehen wieder und so viel Blick bekommen und Geschenke, auch dieses hier sein dürfen. Und ja, das ist für mich so das Wichtigste, dass ich in meinem Sein, egal was ich sage, wie ich bin, ich werde geliebt von Gott. Das ist für mich das Wichtigste.
Du hattest mir im Vorgespräch hier erzählt, dass du ganz, ganz viele Träume von Barbara hast. Kannst du vielleicht den einen oder anderen mit uns noch teilen? Das wäre schön.
Ja, interessanterweise habe ich immer Träume, die mit Bewegung und Tanz zu tun haben. Ich sehe ihn immer sehr freudig. Ich hatte auch mal einen Traum, wo er mich aufforderte, mit einer ganzen Gruppe zu tanzen. Und dann habe ich gesagt im Traum, ja, aber Baba, wir sind doch hier im Ashram und das ist doch egal. Und dann haben wir alle im Tempel getanzt. Und das war so schön, weil das waren Menschen von allen Ländern und alle haben getanzt und wirklich voller Freude. Das habe ich irgendwie immer oft, diese Botschaft der Freude, das ist mir was Wichtiges. Und das ist auch etwas, was ich gerne verbreiten würde. Also die Freude am Leben, die bedingungslose Liebe, und das ist also für mich auch für mich die wichtigste Botschaft Babas. Obwohl es oft hier im Außen halt hier, man tanzt hier halt nicht rum, zumindest nicht äußerlich, aber mein Körper tanzt hier nicht, aber meine Seele tanzt hier. Und das ist schön. Ich hatte zum Beispiel einen Traum letztes Jahr, da habe ich Baba getroffen und hatte Jeans an.
Er oder du?
Er hatte Jeans an und hatte gesagt, komm, wir wandern ein bisschen und ist mit mir durch die Berge gelaufen und hat mir die Welt gezeigt. Und das habe ich so als das Symbol gesehen, weil meine Arbeit ja viel mit Rumreisen zu tun hat. Und das habe ich dann so für mich gedeutet, ja, er reist mit mir durch die Welt. Und die Jeans, habe ich mir auch überlegt, warum Jeans? Und dann, glaube ich, habe ich das so verstanden, dass es vollkommen egal ist, was Menschen anhaben oder wo Menschen sind, weil ich ja jetzt sehr in Gebiete mit Menschen gehe, die nicht so in diesem normalen spirituellen Leben sind, sondern die in Hotels sind, die anders gestylt sind. Und so habe ich das gewertet, dass egal, wo ich hingehe, er geht da mit mir hin. Und ich habe gerade jetzt die Tage ein schönes Erlebnis gehabt. Und zwar hatte ich nach dem Weihnachtschor, haben wir ja alle stundenlang gesessen und ich habe dann halt auch diese Erkältung bekommen und mir hat nächtelang im unteren Rücken, auf der rechten Seite hatte ich einen Schmerz, der sehr stark war. Ich konnte nachts immer nicht schlafen, bin rumgelaufen, im Liegen war es schlimm, beim Laufen nicht. Und dann morgens liege ich hier auf dem Bett und so halb sitzend und dann stehe ich auf und dann war unter meinem Rücken Vibhuti. Und zwar genau an dieser Stelle, wo das war. Und ich habe gleich meine Freundin gerufen, wir gucken uns das an und es war wirklich Vibhuti. Und von dem Augenblick an war der Schmerz weg und er ist nicht wiedergekommen. Das war wirklich wieder so ein Zeichen von, ja, also er kümmert sich sogar um meinen Rücken, wo er wirklich, glaube ich, sehr viele andere Probleme zu lösen hat. Aber es ist wichtig, dass ich das spüre, die Gegenwart, auch wenn ich hier im Zimmer bin. Das war sehr schön. Ich könnte noch, also finde ich, eine sehr berührende Geschichte von meinem Mann erzählen, was er erlebt hat. Also er hatte Krebs und das war ein Blasenkrebs. Haben die gesagt, okay, wir müssen die Blase rausnehmen. Und ich kam gerade vom Barber zurück und habe das dann erst alles erfahren und habe sofort innerlich gedacht, nee, Barber, die wollte jetzt aber von mir aus nichts sagen. Und dann am nächsten Morgen komme ich ins Krankenhaus und dann sagte er hat gesehen, wie Barber an seinem Bett sitzt und plötzlich in seiner Blase war und gesagt hat, nein. Und dann hat er es geschafft, die Ärzte zu überzeugen, dass sie es nicht gemacht haben. Die haben sie nicht rausgenommen. Und dann hat noch ein anderer Arzt daneben gesagt, ja, aber das ist ihr Todesurteil. Das hat er noch zu ihm gesagt und hat gesagt, ich möchte das aber so. Und dann haben sie ihn einfach nur den Tumor rausgenommen Und das Interessante ist, die haben das zum ersten Mal gemacht. Und seitdem machen sie das immer wieder. Das heißt, viele Menschen können dadurch jetzt die Blase erhalten. Dadurch, dass er sich so durchgesetzt hat und dadurch gesagt hat, nein, ich lasse es nicht zu, es wird auch einen anderen Weg geben. Und er hat dann auch nachher immer wieder mit diesem Professor gesprochen und er sagte, ja, durch sie damals habe ich jetzt andere Wege auch gefunden, was zu machen.
Und hat er ihm dann gesagt, warum er mit einmal dagegen war?
Er hat gesagt, aber das hat natürlich der Professor, glaube ich, nicht unbedingt so ernst genommen. Ja, aber er hat gesagt, er hat ein Erlebnis gehabt, aber er hatte eine sehr charmante Art. Mein Mann, er war Italiener und hat dann so mit hinten so erzählt und dann hat er gesagt, okay. Und es hat ihm immerhin 5 Jahre gebracht, was ja wirklich toll ist.
Ja, dann danke ich dir, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, ich danke dir. Schön, dich hier zu treffen.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Psy Global Harmony Deutschland zu Ende. Ich bedanke mich bei Lila Silvia Isani für ihre sehr private, sehr berührende Schilderung. Von unseren Hörerinnen und Hörern verabschiede ich mich im Namen unseres gesamten Radioteams. Am Mikrofon war heute für Sie Evelyn Seliger.